We will heal with the secret of steel.
Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch. Diesmal die erste Interviewfolge bei uns. Und zwar habe ich hier den Harry von Mad Butcher. Und ich gebe direkt an ihn ab, damit er sich einmal ganz kurz vorstellen kann und am besten auch schon mal ein paar Worte zu seiner Band verliert. Hallo Harry.
Hallo, erstmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank erstmal für euer Interesse an Mad Butcher. Eine ganz alte Kombo, Anfang der 80er gegründet im Ruhrpott. 1981 ziemlich genau, in so einer Live-Musikkneipe haben wir uns getroffen und festgestellt, dass wir alle irgendwo einen gleichen Musikgeschmack haben. Das war in den 80ern noch ein bisschen einfacher als heute, wo doch die Szene ziemlich aufgesplittert ist. Ne? Damals gab es eben Hardrock und Popmusik.
Okay.
Und von daher, wir liefen alle mit entsprechenden Jeansjacken oder Armeejacken voll mit Buttons von Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, Status Quo, sodass man sich auch sofort erkannte, dass man zur selben Szene zugehörte.
Ja.
Na, und so hat man dann sehr schnell Gesprächsstoff gehabt nach dem Motto gleiche Interessen. Und gerade so Ende 70, 80, 81 schwappte ja die New Wave of British Heavy Metal von England auch nach Deutschland rüber. Man hat dann in einschlägigen Magazinen was darüber, oder beziehungsweise Magazine gab es noch nicht, aber in den Plattenläden wurde man dann versorgt von den ursprünglichen Labels Ebony Records oder Heavy Metal Records, Neat Records. Das waren so die Plattenfirmen aus England, die sich dieser neuen Musikbewegung angenommen haben.
Und da habt ihr quasi gesagt, das wollen wir auch machen.
Das können wir auch machen. Ja, und dann kam dann raus, ich spiele ein bisschen Gitarre. Ja, ich habe ein Schlagzeug im Keller. Und du, Harry, ich spiele kein Instrument. Ja, da musst du Bassmann werden. Okay. Ja, und dann im Proberaum war es schnell gefunden, weil wir hatten Leute, die einen Proberaum hatten, die auch Musik gemacht haben, aber jetzt kein Heavy Metal oder Hard Rock. Aber die hatten sich dann aufgelöst und wir haben den Proberaum übernommen. Das war natürlich super, ja, dass wir sofort einen Platz hatten. Dann alles zusammengeklaubt, was man an Verstärkern gebraucht kriegen konnte, um Krach zu machen. Ja, dann haben wir losgelegt. Ja, und dann, wie jede Band, fängt man natürlich dann erstmal an, sich an einfachen Covern zu orientieren.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Also so ein bisschen getrickst habt ihr quasi. Also auch erstmal bei den Live-Auftritten dann wohl die Cover-Version erstmal gespielt. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, also ja, Live-Aufnahmen war ja am Anfang gar nicht dran zu denken, ne? Sondern erstmal, dass man vier Instrumente irgendwo in einen gewissen Gleichklang bringt. Also mit Kassettenrekorder im Proberaum, nach dem Motto, hier ist eine Single von Jaguar. Ne? Dann hat man versucht, das dann nachzuspielen und einzuüben. Und das ging eigentlich überraschend gut. Ja, leider Gottes ist dann unser ursprünglicher Sänger ausgestiegen, weil er hatte eine neue Freundin, die ihn dann vor die Alternative gestellt hat, die Band oder ich. Da er dann doch der Liebe gefolgt ist, standen wir dann ganz schnell ohne Sänger da. Ja, ja. Und ich hatte jobbedingt auch ein bisschen im Ausland zu tun, USA und eigentlich so quer über die Welt, sodass ich also halbwegs Englisch sprechen konnte. Ja. Und dann hieß es dann, ja, dann musst du jetzt singen.
Aha.
Okay. Na, und so kam ich dann zu dieser Doppelfunktion, Bassist und Sänger.
Ja, das ist mir aufgefallen. Das gut, ist natürlich eine kleine Doppelbelastung, aber scheint es ja ganz gut hinbekommen zu haben.
Ja, wir hatten zwei gute Gitarristen und von daher musste ich am Bass dann letzten Endes den Rhythmus halten. Das ging, ne? Musste also keine filigranen Läufe dann einüben und dann ging das eigentlich ziemlich schnell, dass ich gesagt habe, okay, ich mach's in der Funktion. Ne? Und dann bei den Live-Auftritten hast du recht, dann haben wir die Stücke, die wir so nachgespielt haben, so ein bisschen verfremdet, ist ja auch klar, wenn man das nicht Ton für Ton nachspielt, sondern nur so ähnlich, dass sich anhört wie Holocaust oder Jaguar oder Bitches Sin oder wie die Bands damals hießen, die wir dann versucht haben zu covern. Ne? Eigener Text, anderer Titel. Und so haben wir uns dann so über die ersten Auftritte gerettet. Ne?
Ja, nicht
Hat
schlecht.
Auch keiner gemerkt. Also ne, es gab einen, oder den gibt es immer noch, den Herausgeber vom holländischen Artshock, der Metal Mike. Na, der sagte dann, hör mal, das Stück On the Stage Tonight, das hört sich an wie Set the Stage Alight von Weapon.
Komisch.
So, ja, nicht schlecht. Ne?
Genau, ja, krass.
Also, ja, und aber dann kamen so nach und nach auch eigene Ideen auf und na, bis zur ersten Scheibe, dann damals war die Band ja schon 4 Jahre alt, ne, als wir dann die Metal Lightning Attack aufgenommen haben.
Ja. Gut, wobei ihr ja 83 schon mal dann auch eine EP rausgebracht habt, ne? Oder eine Demo.
Ja, also Demokassetten brauchte man damals. Also damals wurde noch eine Kassette erstellt. Die brauchte man halt, um überhaupt eine Auftrittsmöglichkeit zu bekommen, ne? Weil wenn man gesagt hat, wir sind die Band Mad Butcher, wir hatten ja keinen Tonträger, den wir zeigen konnten, oder ein YouTube-Video, das gab's ja alles noch nicht. Ne? Also gab's dann maximal eine Kassette. Ne? Die hat sich dann der Besitzer der Kneipe oder Jugendzentrum angehört oder auf die Halde gelegt, ja, und um überhaupt dann an Gig zu kommen. Also diese Demo-Geschichte hatte keine finanziellen Hintergründe, sondern einzig und allein, um Gigs an Land zu ziehen. Ja, man musste irgendwas in der Hand haben.
Ja, klar. Finde ich auf jeden Fall mega interessant, dass du da so viel auch zu berichten noch hast. Das ist ja wirklich alles schon über 30 Jahre her.
Fast 40.
Ja, also 40 fast.
Ja,
ne?
Genau, ja, ja.
Also es ist schon wirklich unglaublich, dass du das noch so vor Augen hast.
Ja, das war damals was Besonderes. Ne? Und wir hatten ja auch sehr schnell dann den Ruf nach dem Motto, boah, die machen total schnelle Musik. Wir haben ja Overkill gecovert. Ne? Das haben wir dann auch gesagt. Also Motorhead, Overkill, okay. Mhm. Ne? Also der Song Overkill von Motorhead.
Ja.
Ne? Und Breaking the Law von Judas Priest. Dazu standen wir dann auch. Ne? Aber wir haben dann eben uns, weil ich sehr viel konsumiert habe an Singles und Schallplatten, und ich hatte eben im Prinzip schon eine ganze Menge an Wissen angehäuft. Und immer wenn mir dann irgendwie ein Stück ins Auge gefallen ist, habe ich gedacht, das wäre doch was für Mad Butcher. Ne? Also zumindest in den ersten 2-3 Jahren.
Ja.
Ne? Also,
was mich auch immer so ein bisschen interessiert, wenn wir da in die, ja, sag mal, Anfangsjahre des Heavy Metal auch in Deutschland zurückgehen, wie war so der Kontakt zu anderen Bands? Ihr kommt ja aus Essen und da sind ja durchaus auch ein paar andere Größen hergekommen, ne?
Ja, allerdings erst später, ne? Also ich weiß noch damals Artshock-Tag in Bochum, das müsste so 84, 85 war der Gig angesagt. Da waren Ex-Victims dabei. Dann, wer hatte noch gespielt?
Die kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, ist eine alte Wuppertaler Kapelle. Ja, die haben natürlich dann alle so um 84, 85 ihre Scheiben rausgebracht, aber die waren noch nicht so lange am Start. Ne? Aber ich sag mal, da war eben so Leute wie Thomas Such von Sodom, Angel Ripper oder Emille von Creator. Die waren dann bei uns in der ersten Reihe. Ne?
Mhm.
Und waren halt auch erstmal Metal-Fans. Das ist natürlich die Gnade der frühen Geburt, dass wir eben ein bisschen älter waren, so 5-6 Jahre, und dementsprechend schon etwas früher angefangen haben. Ne? Und hier die anderen Essener Gruppen, dann kam ja hinter noch Darkness, aber war, glaube ich, 86 haben die angefangen. Und Sodom und Creator eben auch so 83, 84. Da waren wir zumindest schon ein bisschen bekannter, weil wir schon entsprechende Auftritte hatten. Und dann kam auch tatsächlich schon die erste Platte raus. Und letzten Endes traf man sich in den einschlägigen Plattenläden immer samstags, ne, möglichst Anfang des Monats, mit seinem Lohn in der Tasche. Und dann gab es eben 3, 4 Läden in Essen und Umgebung, wo man dann einlief, um die neuen Scheiben abzugreifen. Ja, und es gab in Essen zum Beispiel Axels Plattenladen, nebenbei Axel Tuboville, seines Zeichens der Labelboss von Earthshaker Records, der praktisch die ganzen Ruhrgebietsgruppen aufgesammelt hat. Ob das jetzt Steeler war, Warlock, Gravedigger nicht, aber also der ganz, ganz viele Bands aus Living Death fällt mir noch ein,
ja,
Brain
okay.
Fever, ne, also so die erste Welle Earthshaker Records, da sind die ganzen Ruhrpott, Lions Breed, da ist dann ein Scanner draus geworden, wurden praktisch über Earthshaker die ersten Platten rausgebracht. Und in seinem Plattenladen, Axels Plattenladen, da traf man sich dann. Ne? Man kannte sich dann nicht unbedingt als Band. Von daher, der Kontakt war eigentlich wenig gegeben. Jeder hat in seinem Proberaum und in seinem Umfeld für sich geackert. Und so eine Szene in dem Sinne nach dem Motto Gravedigger aus Gladbeck, Lions Breed aus Gelsenkirchen, Steeler aus Bochum, Mad Butcher aus Essen.
Aber doch irgendwo isoliert. Sagst du?
Ist ja eigentlich alles im Steinwurf weit auseinander. Nach dem Motto, lass uns mal was aufziehen. Das gab es in den ersten Jahren gar nicht. Also da war dann eben mehr so Labelarbeit oder Fanzine-Leute, ob das jetzt Rockart war, die dann auch den Kontakt hergestellt haben nach dem Motto, wollte nicht mal was zusammen machen. Also das wird teilweise auch ein bisschen verklärt dargestellt nach dem Motto, die Szene, es gab faktisch keine Szene. Sondern man hörte dann irgendwo oder sah ein Plakat, damals konnte man auch noch wild kleben, ne? Eimer Leim, Bushaltestelle, Plakat dran geklebt, Konzert, Jugendzentrum, irgendwelche Rockschuppen, ne? Oh, da gehen wir hin. Und dann lernte man sich dann so kennen, ne? Aber es war dann schon auch so ein gewisser Futterneid unter den Bands, so nach dem Motto, naja, also unser Gitarrist ist besser und der kann ja gar nicht singen. Oder unser Schlagzeuger, der spielt die Double Bass Drum und nur eine einfache Bass Drum. Also das wird so ein bisschen verklärt, wie die Anfänge so waren. Also ich habe zum Beispiel den Chris von Gravedigger, wir haben uns kennengelernt in der ersten Reihe vom Judas Priest Konzert, die damals mit AC/DC auf Tour waren. Dann spielten die in der Essener Gugehalle.
Ja.
Ja, also Priest, Vorband, vor AC/DC. So, und wir waren natürlich Priest-Fans ohne Ende. AC/DC war ja schon alt.
Ja, die waren schon alt, ja.
Ne? Ja, AC/DC, ich habe die 74 gesehen, ne? Da hießen die eigentlich Opening Act als oder 76, als Richie Blackmore's Rainbow mal in Düsseldorf aufgeschlagen ist und da stand auf den Plakaten No Opening Act. Also dachten wir, als die Jungs da loslegten, die Band heißt Opening Act.
Ach, okay.
Verstehst du?
Ja. Ja?
Rainbow, Richie Blackmore's Rainbow plus Opening Act. Und dann taucht der AC/DC auf mit dem bekloppten Angus Young und seiner Schuluniform.
Ja,
also
sehr
war
gut.
Für uns klar, das ist Opening Act. Nach dem Motto, das ist eine geile Band. Na? Bis wir dann, na? Also Thomas Gottschalk hatte mal in den 70er Jahren eine Fernsehsendung, Szene 77 oder Szene 76 auch.
Da bin ich raus, die kenne ich nicht mehr.
Nee, nur so. Und dann war in Zirkus Krone, hat er einen kurzen Clip gezeigt von der Aufnahme Zirkus Krone, AC/DC. Und wir so, ey, das ist der Opening Act. Wieso denn AC/DC? Verstehst du? So, ja, und dann wussten wir auf einmal, hey, weißt du was, wir haben AC/DC gesehen zum ersten Mal in Deutschland als Vorgruppe von Rainbow.
Krass. Na? Nicht schlecht.
Und, und dann kam AC/DC auf Tour mit Judas Priest als Vorband. Und wir waren ja schon, ne? Und wie gesagt, dann stehe ich mit einem Typen in der ersten Reihe, halten uns an dem Zaun fest, geht gleich los. Und ich bin eigentlich nur wegen Judas Priest hier. Ja, ich auch. Ja, ich habe auch eine Band. Ja, ich auch. Wie heißt sie denn? Gravedigger. Und deine? Mad Butcher. Ach. So, weißt du,
ja, geil.
So,
kannte ja euch dann auch schon.
So kam, ja, so, ja, genau, ne? Und so kannte man sich dann. Ja, der Chris wollte mich mal als Bassist haben, weil als da ein Bassist ausgestiegen ist, die hatten dann gerade die Möglichkeit, wohl in Amerika mit Manowar auf Tour zu gehen. Und dann hat er mich gefragt, hast du nicht Bock? Und ich so, ich war gerade in Amerika, ganz ehrlich, auf Gravedigger wartet da niemand. Da sind so wahnsinnig gute Bands, ne? Na, und das hat er mir sehr übel genommen, ne, bis zum heutigen Tag.
Das ist ein hartes Urteil, ja.
Du arrogantes Arsch. Ja, aber wie gesagt, ich war fast, von 79 an war ich fast jedes Jahr mehrmals in den Staaten teilweise und habe mir natürlich so nationwide zig Gigs angeguckt, Battle of the Bands. Na, ich habe damals 86 den ersten Slayer-Bericht nach Deutschland gebracht, ne, weil ich mit den Jungs da ein bisschen um die Häuser gezogen bin.
Und bist du quasi aus beruflichen Gründen darüber oder hast du das einfach gemacht, weil du da die Band sehen wolltest?
Ja, also ich habe in der Touristikbranche gearbeitet. Mein ganzes Leben lang.
Ja, krass.
Ja, und ich sag mal so, der Bäcker muss für seine Brötchen auch nicht bezahlen, die er isst. Und so, wenn man so an der Quelle sitzt, dann fliegt man für kleines Geld mal eben rüber. Ja, ich habe das einerseits beruflich. Aber dann natürlich auch die Möglichkeit, die der Job so mitbrachte, dass ich dafür für ein kleines Geld nach USA konnte. Ja, so, und dann die ersten Anlaufstellen sind dann Plattenladen, da hängen die Konzertflyer und dann bist du da. Und dann stehst du als Anfang mit 20er ne, im Gildersleeve in New York und guckst dir mal eben Riot an.
Krass.
In der Urbesetzung, ne? Oder in einer Pizzeria in Oakland. Und da spielt dann Yesterday and Today. Später bekannt als Y&T.
Y&T, ja.
Vor 20 Leuten, die da ihre Pizza bestellen.
Ne? Und wenn wir jetzt dann wieder den Dreh zu Matt Butcher machen.
Klar.
Da hast du ja eben schon angedeutet, ihr habt dann ja eure erste Scheibe auch auf den Markt gebracht quasi, die Metal Lightning Attack 1985, ne?
Ganz genau. Also ich habe dem Axel Tubowill dann jahrelang in den Ohren gelegen, nach dem Motto, hör mal, ich mache da auch Musik. Und ich war da ein guter Kunde in seinem Laden. Ja, und wir sind dann öfter nach Holland gefahren, ins Dynamo, haben dann Konzerte geguckt. Und ich habe dem Axel dann den Kontakt mit Metal Mike vermittelt, weil es gab ja das holländische Art Shock. Und Axel wollte auch in Deutschland sowas machen. Also vor Metal Hammer wohlgemerkt. Mhm. Ja, es gab Rock Hard. So die Anfänge, ne, ich glaube 83 sind die ersten Schwarz-Weiß-Fanzines gedruckt worden und Axel wollte das mal in größerer Form, also habe ich die beiden zusammengebracht, weil ich den Mike halt kannte, weil wir eben sehr oft im Dynamo waren und habe den Kontakt vermittelt. Und als Dankbarkeit dafür, dass ich den Kontakt vermittelt habe, dadurch kam das deutsche Artschock an den Start, hat Axel gesagt, okay, jetzt könnte auch eine Platte machen.
Sehr großzügig, so als, auf jeden Fall.
So als Abfallprodukt, ne? Ja, und wer diese Scheibe in Händen hat, der wird sich über den dumpfen, mumpfigen Sound geärgert haben.
Ja.
Wie wir auch. Ne? Leider Gottes kriegte ich also kein Belegexemplar, sondern direkt das fertige Produkt auf dem Tisch, als es rauskam. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch gar nicht so, wie wir das aufgenommen haben. Das ist ja total dumpf und mumpfig. Hm. Ne? Und ja, das war wohl ein Presswerkfehler, aber soll ich jetzt deshalb die ganze Auflage einstampfen? Pech gehabt. So, da waren wir natürlich ein bisschen über Tisch gezogen.
Das ist natürlich echt, da freust du dich, dass du so einen Deal hast und die machen alles fertig und dann...
2 Jahre später hat er mir dann gesagt, hör mal, hier, ich habe was für dich. Und dann gab er mir die Testpressung, weil er hatte das natürlich dann auch sofort. Es war ein Presswerkfehler, ne? Aber die Auflage war praktisch produziert. Ne? Und
das heißt, der Rohling sozusagen, die Mutter von der Scheibe, war aber intakt oder wie?
Nein.
Okay.
Aber die Auflage war gedruckt.
Okay. Schon. Ach, so meinst du. Ja, ja, also okay, Also ihr musstet also quasi dann die schlechteren Varianten an Mann bringen.
Ganz genau. Ne? Und sind aber alle 3.500 verkauft worden.
Nicht
so, ne? Ja, ne?
Und, aber sag mal, habt ihr da nicht dann, ihr habt doch jetzt auch nochmal eine Neuauflage davon rausgebracht.
Ja, natürlich. Und das ist jetzt super remastert worden. Ne? Und jetzt hört sich die Scheibe so an, wie sie sich anhören müsste. Oder damals sollte.
Aber eben auch erst 35 Jahre später, ne?
So ist das. So ist das. Ja. Ja. Naja, also kannst dir vorstellen, als Bengals nach dem Motto so, wir können jetzt ins Studio gehen, ne, und machen eine Platte. Ja, dann kam erschwerend dazu, dass wir 3 Monate bevor die Studioaufnahmen stattgefunden haben, den Drummer wechseln mussten, weil unser Urdrummer wurde dann abgeworben von einer Popband, die auf Hochzeiten spielten, also ein bisschen Geld in die Kasse brachten, was mit Matt Butcher war jetzt nicht an Geld verdienen zu denken. Und von daher... ist er dann gegangen und dann haben wir aber über Lions Breed praktisch den Rainer kennengelernt, der aber dann eben erst als Newcomer zu der Band stieß, dann ins Studio ging. Ralf Hubert, Mekong Delta, ja, das war der Produzent dann von der Scheibe.
Okay, ja, sagt mir jetzt auch nichts. Und, da bin ich vielleicht doch ein paar Jährchen zu jung für.
Ja, ja, also Mekong Delta war auch eine Ruhrgebietskombo, so ziemlich schräge Musik. Progressiv-Metal, wird man heute dazu sagen.
Okay.
Und Ralf Hubert war der Mastermind oder das Mastermind von Mekong Delta und der hatte die Produktion für den Axel übernommen, alle in Bochum. Und ja, der hat dann zu unserem Schlagzeuger gesagt, du musst jetzt nach Click-Track spielen, ne? Metronom. Und uns Rainer sagte dann, Metro was? Ich spiele Freischnauze. Ne? Also das war dann eine ziemlich wilde Produktion.
Mhm.
Aber es war dann Earthshaker Records egal, nach dem Motto, ich tue dem Haarigen Gefallen, bring die Scheiße raus und Arschlecken. Mhm. Ich sag's jetzt mal auf Deutsch.
Ja, ne? Und so klang's dann halt auch. Ne?
Ja, ja. Ne? Ist auf dem Indice, macht jetzt Piep. Naja, aber trotzdem ist die Scheibe gut angekommen. Ne? Wir haben dadurch natürlich viel mehr Gigs bekommen.
Mhm.
Dann gab's auch Leute, die dann sagten, ich manage euch. Ne? Naja, gut. Ja, und es hieß dann Gigs ranschleppen. Und mit einer Schallplatte im Rücken ging das besser. Ja, und dann ja, habe ich dem Axel unsere neuen Sachen 87 vorgespielt. Nach dem Motto, wir haben neue Stücke. Ja, jetzt hör auf mit deinem scheiß Mel Butcher. Weil der hatte dann auch Ambitionen, Sepultura, dann Ami-Bands, ob das jetzt Holy Mother war oder so. Warlock war gerade am Start. Und dann hat er natürlich seine Fühler international ausgestreckt und versuchte dann, sich richtig als Plattenlabel zu etablieren. Also weg von den Ruhrpott-Kombos. Und das ging dann leider schief. Ja, und dann ist eben ein anderer Produzent aus Usingen, sprich Metal Enterprise Records, auf uns aufmerksam geworden. Und dem haben wir dann ein fertiges Produkt in die Hand gedrückt, inklusive Cover. Da gab es eine Einmalzahlung. Und so kam es dann zur Metal Meet, 2 Jahre später.
Genau, 87 dann.
Das war dann 87, genau.
Ja.
So, und da war schon Thrash Metal voll im Kommen und immer wilder und immer schneller.
Ja.
Und dann ging es darum, wer kann schneller spielen. Und ein ganz entscheidender Faktor, warum es nicht gereicht hat, einerseits, dass wir die Europatour mit Slayer nicht bekommen haben, 86. Ja, weil für Slayer war klar, Mel Butcher macht auf jeden Fall die Europa-Tournee. Wir kommen nach Europa mit der Hello Waits. Und Mel Butcher macht auf jeden Fall die Vorband. Aber das Label sagte,
Ja.
Und rate mal, wer den Support-Slot bekommen hat.
Ich hab's gelesen, Destruction.
So.
Ja, das ist natürlich, also, ja, das ist ja auch nochmal ein bisschen was, worauf ich zu sprechen
komme.
Genau,
das ist, ne? Aber das ist, glaube ich, das ist mittlerweile, glaube ich, in der Szene rund. Ne? Also, ich meine, die Geschichte war 84, Iron Angel und Sodom spielten in Altenessen. Oder in Essen. Altenessen ist ein Stadtteil von Essen. Und da waren, sind wir natürlich aufgelaufen und der Tom Angel Ripper hat uns dann mit dem Schmier in erster Linie bekannt gemacht und die anderen waren ja auch da. Und dann hieß es dann nur Mel Butcher. Geiler Name. Ja, und dann kommt 86 die Mel Butcher EP von Destruction raus.
Also ich hatte gelesen, das war schon 87, weiß jetzt nicht.
Ich glaube 86, okay. Meine ich.
Gut, habe ich neulich mal kurz reingeguckt, ich weiß gar nicht, wo ich das dann gesehen hatte. Ist ja auch gar nicht so wichtig, auf jeden Fall, was ja auch auffällt, aber ist ja dann die Ähnlichkeit von eurem Albumcover Metal Meat mit dem Herren, der da am Fleischwolf steht, zu dem Mad Butcher von Destruction. War
ganz
das eine
genau.
Anspielung?
Ja, ich wollte Metal Meat auch Destruction nennen oder Totally Destruction, so als Retourkutsche. Ne, konnte mich dann aber bei meinen Bandmates nicht durchsetzen. Die sagten, wir wollen doch keinen Ärger haben. Ja, also das Cover hat die Frau von unserem, also von der Metal Meat, das Cover hat die Frau von unserem Schlagzeuger, die also auch Grafiker und Designerin ist, entworfen. Ja. Mhm. Und der Typ, der da drauf zu sehen ist, sieht ja erstmal aus wie eine fiktive Figur. Wenn ich dir aber sage, das war unser, der hat Promofotos von uns gemacht. Der ist mittlerweile verstorben, ein Fotograf aus Düsseldorf. Mhm. Der sah so aus.
Ach, krass.
Also vom Typus her.
Ja, ja.
Ne? Also, ne? Also den haben wir fotografiert, weil wir gesagt haben, immer, du siehst ja aus wie der Mad Butcher. Ne? Und daraufhin hat dann eben die Ehefrau von unserem Drummer hat dann dieses Cover entworfen.
Ja, krass.
Aber wir waren dann schon, als die EP rauskam, klar, die Metal Lightning Attack hat ja mit Mel Butcher, mit dem Konzept gar nichts zu tun. Ne? Also dieses Cover ist dann letzten Endes auch, das haben wir auch erst gesehen, als es fertig war. Macht mal ein paar Fotos von euch. Also es gibt dieses Foto von der Metal Lightning Attack. Ne? In
also
echt.
Quasi, wo ihr die Gitarren so in die Höhe reckt und das wurde dann nochmal nachbearbeitet.
Wurde dann so als gemalt, auch mit dem lustigen Drachen da unten. Ne, das hätte ich also nie durchgewunken, aber daran siehst du schon den Stellenwert, den wir bei Earthshaker Records hatten, nämlich gar keinen.
Ja, ja, klar. Ne,
nach dem Motto, ich mach das jetzt einfach und der Grafiker hat dann letzten Endes dieses Foto so gemalt und auf dieser Mondlandschaft. Also Metal Lightning Attack sollte das Album schon heißen, aber es sollte schon irgendwo einen Mad Butcher Coverbezug haben und das konnten wir dann erst eben auf der Metal Meat verwirklichen.
Und dann in vollen Zügen. Ne?
Wie gesagt, Destruction, das Cover war vorher da, also die Mad Butchers, das Cover, ne, aber das ganze Konzept, das hat man uns dann sozusagen, beziehungsweise ich habe da auch nie schmutzige Wäsche, ich habe mich mit dem Schmier auch mal drüber unterhalten, Jahre später. Und dann hieß es dann nur, ja, wir hatten alle gemeinsame Vorbilder. Ne? Aber die fanden das gut, den Namen sehr gut. Ja. Und ist ja auch ein guter Name für eine Heavy-Metal-Band. Gar keine Frage. Ist eigentlich bedauerlich, dass ich mir den Namen nie gesichert habe. Mittlerweile gibt es ein Label, was mehr Butcher Records heißt und. Ja. Aber die machen nur Punkmusik. Also veröffentlichen nur Punk-Songs. Also von daher.
Wir haben zwar gerade noch mal ganz kurz schon über die erste Demo gesprochen. Da würde ich gleich auch noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ich noch mal eine Frage habe zu dem Titel der Demo damals. Und ich habe jetzt nämlich gelesen, dass die Eat the Rats heißen. Ist das ein Name, den die Demo erst im Nachhinein irgendwie bekommen hat? Oder habt ihr die auch so vermarktet?
Ja. Also ich weiß nicht, ob du das Cover gesehen hast von dem. Das jetzt, es ist ja alles im Rahmen dieser USA Storm Spell Records Veröffentlichung. Ne? Also vielleicht das in kurzem Abriss. Es gab die dritte Unveröffentliche.
Genau.
Die ich ja 2020, als mein Vater gestorben ist, haben wir die Wohnung aufgelöst. Und da habe ich eine alte Holzkiste vor mir gefunden. Also die Holzkiste kannte ich, aber was da drin war, wusste ich nicht mehr. Und da ist mir eine CDR in die Finger gefallen und so ein bisschen altes Fotomaterial. Und ich, ach Gott, ne? Wie gesagt, 30 Jahre später. Ne? Die Band ist ja. Dann 89 auseinandergebrochen. Mhm. Ne? Wenn wir noch die Zeit haben, kann ich das gleich kurz noch thematisieren, aber jetzt einfach von der Chronologie. Und wie gesagt, ich wollte dann nur diese damals nicht an den Mann zu bringen, eine dritte Scheibe. Wir hatten eine Produktion gemacht, aber kein Label hat sich bereit erklärt, das zu veröffentlichen, weil wir halt nicht mehr zeitgemäß waren. Zu lahm, zu langsam.
Und du wusstest bis vor 2 Jahren gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt?
Ja, also diese Aufnahme, dass wir die gemacht haben, wusste ich. Ich hatte sie aber nicht mehr. Und ich hatte ja auch zu meinen Mad Butcher Musikern 30 Jahre auch keinen Kontakt mehr. Na? Sondern mir ist das Ding in den Finger gefallen. Ich habe es mir angehört, dachte, boah, ist doch eigentlich geil gewesen. Ja, und durchs Internet habe ich dann halt letzten Endes Leute kennengelernt, die sagten, hör mal ganz ehrlich, für diesen ganz alten Scheiß, diesen authentischen alten Metal, gibt es einen super Markt aktuell. Ja, alle alten Bands, die noch leben, machen Comebacks und nochmal eine Scheibe nach 35, 40 Jahren. Und es gibt Labels, die sich auf diese Veröffentlichungen spezialisiert haben.
Ja, krass.
Ja? So, und dann kriegte ich 6 Adressen, weltweit. 6 Labels, E-Mail gemacht, gleicher Text, hallo, Harry, Mad Butcher, unveröffentlichte Scheibe, habt ihr Bock? Und kriegte 3 Zusagen, Portugal, Brasilien, USA. Von 6.
Schon mal nicht schlecht, ja.
Also unfassbar. Und damals habe ich alles versucht, die Scheibe an den Mann zu bringen. Und alle haben abgesagt, alle Labels, international wie national.
Krass, und heute ist das Interesse dann doch wieder da, ne?
So, und das hat mich eben erstmal beflügelt. Na, so, und dann, da ich ja eine Affinität zu USA hatte, aufgrund meiner vielen Reisen und auch vielen Kontakten mit Bands von damals, ne, habe ich natürlich, und ich weiß ja, wie damals Importscheiben, wenn du in einen Schallplattenladen gegangen bist und kriegtest eine Importscheibe aus Japan, aus USA, für richtig teuer Geld, aber musstest du haben. Ne? Und alles, was aus Amerika kam, überleg mal, Van Halen, Aerosmith, Ted Nugent, Riot, und so weiter. Also die Liste ist endlos lang. US Metal lief ja parallel an zur New Wave of British Metal oder 2, 3 Jahre später. Die ganzen Shrapnel-Veröffentlichungen, Metal Blade Records, Metal Massacre 1 bis 10 und so weiter. Und das war natürlich eine Show für mich. Da gibt's ein amerikanisches Label, die Interesse an Mad Butcher haben. Wow. So, mit denen sehr schnell handelseinig geworden. Nach dem Motto, schick rüber, machen wir. Und dann sind die da total explodiert. Nach dem Motto, boah, ist das geil. Das ist genau die Mucke, die heute total wieder angesagt ist.
Ja, das stimmt. Genau.
Habt ihr noch mehr? Alte Aufnahmen, Demos. Ja, ich sag, wir haben noch ein paar, ich habe noch hier ein paar Kassetten. Ich habe aber keinen Kassettenrekorder mehr. Ist egal. Schick rüber. Wir haben hier die Technik, wir haben die Leute, wir pimpen das auf. Ja? Und so ist dann diese Demo-CD, diese Eat the Red. Und wenn du das Cover siehst oder vor Augen hast, da hält ja der Mad Butcher eine Ratte in der Hand. Ja, also nebenbei, diese Cover hat ein sehr renommierter kanadischer Künstler gemacht. Wohlgemerkt, kanadischer Künstler. Label, Kalifornien, USA. Ja, also die haben richtig Geld in die Hand genommen. Und wer die Scheiben hat, die CDs, mit 12-seitigem Booklet, jede Menge Fotos, also richtig, richtig Hochglanz, eine super Aufmachung haben die Sachen. Ja, und dann habe ich dem kanadischen Künstler gesagt, Eat the Red, da fehlt jetzt noch eine Ratte. Die Hand war also leer. Also hat er nochmal eben in dieses Coverbild die Ratte nochmal reingemalt. Sensationell. Ne? Und Eat the Red habe ich das deshalb genannt, weil das ein Stück war, was nie veröffentlicht wurde auf der ersten und zweiten und dritten Scheibe. Ich den Song aber auf einem dieser Kassetten war der drauf. Ja, und nachdem ich die Daten dann wieder zurückbekommen habe, als richtige Datei, konnte ich das ja auch hören und dachte, boah, Hammer-Song, warum haben wir den dann nicht damals nicht veröffentlicht? Und ich wollte diesem speziellen Song Eat the Red so ein bisschen Promo geben. Ne? Also wenn ich das Album Eat the Red nenne und da ist ein Song drauf, der Eat the Red heißt, fällt ja dann schon mal auf, wenn man sich so mit der Band nicht vorher beschäftigt hat.
Passt auf jeden Fall, ja.
Ne? Das ist der einzige Grund, warum diese Demo-CD, die also aus altem Kassettenmaterial besteht, irgendwelche Live-Aufnahmen, ist das dazugekommen?
Als ich die Frage eben gestellt habe, habe ich gar nicht mit so einer ausschweifenden Antwort gerechnet.
Tut mir leid, aber du hast Metal Harry, alles der gut. Was zu erzählen hat.
Das freut mich auch total. Wir sind ja in einem Laberformat sozusagen.
Ja. Ja, gut, ich meine, das sprudelt jetzt aus mir heraus. Ne? Ich habe 30 Jahre lang kein Wort über Matt Butcher erwähnen können.
Ja, du, lass alles raus. Vielleicht hast du zu der Frage jetzt auch noch eine Antwort. Kennst du, oder also mir ist neulich aufgefallen, als ich den Film von Lemmy Kilmister gesehen habe, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Der hat ja damals 1987 den Film Eat the Rich rausgebracht.
Hat damit gar nichts zu tun.
Okay. Ja, ich habe nämlich in der letzten Folge so die steile These aufgestellt, dass es da vielleicht eine Verbindung gibt, weil Eat the Rich und Eat the Reds ist ja sehr ähnlich. Und dann, weiß ich jetzt nicht, ob dir das bewusst ist, gibt es auch eine Szene im Film.
Ja, ja, ich kenne den Film natürlich.
Nämlich diese eine Szene, wo der Typ am Fleischwolf steht. Und die sieht halt fast genauso aus wie euer Albumcover.
Ist richtig. Ist aber wirklich Zufall und in keinster Weise beabsichtigt.
Ah, krass. Dann haben wir das gelöst.
Passt jetzt nicht zu meinen Aussagen von vorhin nach dem Motto, wir haben geklaut, wo wir konnten. aber in diesem Falle mal gar nicht.
Okay, ja. Kann ja auch sein, dass Lemmy euch kannte und gesagt hat, Mensch, die sind gut, die sollen irgendwie in den Film mit rein.
Das weiß ich nicht. Ne? Aber das, also erstens ist der Song nicht veröffentlicht gewesen und B, gab es das Cover natürlich auch gar nicht.
Okay, ja, das wusste ich quasi bis neulich noch nicht.
Das Cover ist ja jetzt extra für diese Veröffentlichung ist das Cover der Unveröffentlichten, also der For Adults Only, und das Cover für diese Demo-CD extra angefertigt worden. Ne, von diesem kanadischen Künstler, der sich natürlich an der Metal Meat Cover orientiert hat, weil das war ja also Stormspell hat ja 3 CDs auf einmal rausgebracht, ne, und Metal Meat waren halt die Rechte frei. An der Metal Lightning Attack hatte ich ja schon praktisch als Vinyl verdealt und an die Chinesen. Ne, also Awakening Records, das Label aus China, veröffentlicht von der Metal Lightning Attack eine Doppel-CD-Deluxe-Version. Was auch noch unfassbar ist für eine Band wie Matt Butcher.
Auf der Metal Meet, um das vielleicht nochmal kurz für die Leute, die es jetzt zuhören, vielleicht nicht direkt vor Augen haben, da ist ja auch quasi der Matt Butcher zu sehen, der Schlachter, wie er am Fleischwolf steht.
Genau.
Und oben kommt die Gitarre in Fleischwolf, unten kommt Fleisch wieder raus. Genau. Ne? Und in dem Film ist es halt genau wirklich dieselbe Szene, dieselben Gegenstände stehen im Bild, nur dass oben halt ein Körperteil eines Menschen quasi reingesteckt wird. Das ist der einzige Unterschied. Und ich dachte so, Mensch, das, als ich den Film neulich gesehen habe, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich zu Hause geguckt und es war direkt, der Gedanke war so gesehen richtig. Es ist wirklich eine unglaubliche Ähnlichkeit.
Ja, ja, aber ja, ich habe dir ja gerade diese zwei Sachen gezeigt, Michael Schenker und diese andere Veröffentlichung, ne?
Genau, das fand ich dann umso lustiger, weil es ja diesen Zufall in Anführungsstrichen, auch wenn es hier jetzt wahrscheinlich kein Zufall mehr ist, jetzt ja nochmal gab, ne, dass ja nochmal diese Ähnlichkeiten aufgetaucht sind.
Mhm. Ja, ja, das ist, also mich hat das auch gewundert. Auf der anderen Seite, jeder, der sagt, Matt Butcher, der Name, ist einfach in der Szene, und das konnte ich halt nicht einschätzen, obwohl es so lange her ist, einfach da. Natürlich assoziieren ganz viele Menschen erstmal den Namen mit Destruction.
Genau, ja.
Na? So, ne? Weil ich weiß nicht, ob du die aktuellen Konzertplakate von Destruction gesehen hast, da steht dann drauf, The Butcher Strikes Back.
Okay.
Ne? Die haben ja auch den Matt Butcher dann als Figur auf die Bühne gebeten.
Ja,
ne?
Ja,
also
genau.
Also ich weiß nicht, wenn du da ein bisschen zu Hause bist.
Ja, habe ich schon mal gesehen.
So, ne? Also die ziehen schon dran. Ne? Ja. Aber wie gesagt, chronologisch habe ich dir gerade die Antwort gegeben. Ne? 84 kennengelernt, nach dem Motto, ist der Harry von Matt Butcher. Matt Butcher, geiler Name. Ne? So, das sind einfach, wir haben ja musikalisch auch überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Na, ich sage immer, Leute, ne? Ist das eine Coverband von Destruction? Nein. Na, also es ist so, die Leute, die sich interessieren auch für die alte deutsche Szene oder überhaupt die alte Metal-Szene, das sind ja auch viele Ältere, die Fans sind ja auch mit älter geworden. Ja, die haben
ja aber ich glaube, du darfst auch die jungen Leute nicht unterschätzen. Also ich glaube, da ist auch eine Riesenbasis an jungen Leuten, die die alten Sachen jetzt nochmal ganz neu für sich entdecken.
Natürlich, ja. Und das ist genau die Erfahrung. Ich meine, hört sich jetzt, ich will jetzt nicht mich da überhöhen. Ne? Als ich angefangen habe, Matt Butcher wieder in irgendeiner Form ins Leben zurückzurufen. Also meine Intention war eigentlich verdammt normal. Wir haben eine Aufnahme gemacht mit astreinen Heavy-Metal-Songs, die zeitlos sind. Das ist doch schade, dass sich da damals keiner gefunden hat. Und vielleicht ist es heute, nachdem ich gehört habe, es gibt wieder Interesse, interessanter. Und das habe ich geschafft. Alles, was sich daraus entwickelt hat, das waren ja dann noch Bonusgeschenke nach dem Motto, jetzt plötzlich nach so vielen Jahren kriegen wir da Anerkennung. Ne? Ich habe angefangen, hatte ich 44 Facebook-Freunde. So. Jetzt bin ich bei ungefähr 3.500.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Und davon sind, würde ich sagen, mindestens 80% aus dem nicht-europäischen Ausland. Das heißt also, fast jeden Tag habe ich im Laufe des letzten Jahres Freundschaftsanfragen bekommen. Na? Und dann hörst du die Geschichte. Ich frage ja dann auch nach. Ne? So nach dem Motto, wie kommst du denn? So, kennst du Matt Butcher? Und wie kommt er denn da drauf? Mensch, klar, es gibt in Brasilien Bands, die haben uns nachgespielt.
Ach. Okay, ja, das ist krass.
Also wir haben ja einen Song Rockshock, ne? Nach dem Motto, aber wir haben den Song Schockrock genannt. Ne? Quod erat demonstrandum, ne? Die brasilianische Band heißt Spiderweb, ne? In einem Wort geschrieben. So. Und so ganz surreale Geschichten höre ich da. Ne? Ich war nur 15 Jahre alt und kriegte eure Finger in der Hand. In Chile, wir haben hunderte von Kassetten von einer Schallplatte gemacht. Weil, ne, so ähnlich wie früher DDR, ne? So. Und dann denkst du, was? Matt Butcher ist cool, ne? Costa Rica, Kolumbien, Argentinien, Brasilien. Wahnsinn. Ne? Ich habe jetzt einen Deal gemacht mit einem südamerikanischen Label. Die bringen die ersten beiden Scheiben, also die Metal Lightning Attack und die Metal Meat, als CD raus und als Kassette. Ich wiederhole. Ja, als Kassette, ne?
Du, anscheinend gibt es da auch einen Markt für. Ja. Also ich selber höre jetzt keine Kassetten mehr, aber ja.
Ich sag ja, ne? Oder, und die Chinesen bringen das auch. Die bringen die Metal Lightning Attack als Doppel-Deluxe-CD. Ich bin selbst gespannt. Ich habe natürlich den Entwurf noch nicht gesehen, geschweige denn, was die aufmachen. Ich habe nur gehört, dass Awakening Records ganz hervorragende Produkte herstellt. Also nicht hier billig, irgendwie so Bootleg-mäßig, sondern hochwertig. Und auch als Kassette. Für den chinesischen Markt. Oliver, stell dir vor, 0,00001% der Chinesen finden Matt Butcher geil. Wie viele Millionen verkaufte Exemplare sind das?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir wirklich von einer Million also, reden.
Spaß, ne? Aber ich meine, die Relation ist so. Ne? So, ne? Ich habe dann schon gesagt, okay, also 2 Tage Shanghai, 2 Tage Peking. Und 5 Tage in unaussprechliche Städte, also mit unaussprechlichem Namen, die aber trotzdem zwischen 13 und 22 Millionen Einwohnern haben.
Ja.
Versteht sich. Also, Spaß. Aber stell dir das mal vor.
Schöne Asientour.
Und wie gesagt, die sind an mich herangetreten. Ne? Also ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich suche mir jetzt die obskursten Labels in den obskursten Ländern der Erde. Nein. Du kriegst da eine E-Mail nach dem Motto, hallo, wir sind... Und wir würden gerne.
Ja? Und diese neue Welle wurde quasi auch mit durch die Neuveröffentlichungen nochmal angestoßen. Also dass die dann gemerkt haben, oh, die gibt's noch, die machen noch was.
Nee. Uns gab's nicht, aber die Produkte waren ja da.
Die Produkte.
Und da die Rechte ja bei der Band sind, ne, kann ich die urheberrechtlich, natürlich kann ich habe ja auch nur Lizenzdeals gemacht. Also es gab auch Anfragen von europäischen Labels, die dann sagten, wir bringen raus. Allerdings dann 5 Jahre... nirgendwo anders. Also so Verträge, wo du dich verpflichtest, mit denen was zu machen. Ich nenne jetzt keine Namen. Ne? Wo du dann aber als Band 5 Jahre nichts anderes machen darfst. Und solche Verträge habe ich natürlich abgelehnt. Oder ich mittlerweile muss ich sagen, wir, weil es gibt ja die Reunion. Also das Reunion-Konzert. Also wir haben das so wirklich so Also beziehungsweise, weil ich dann eben festgestellt habe, Punkt 1, Mel Butcher ist voll im Rennen. Die Leute lieben das, was wir machen. Wir saßen ja musikalisch, wenn du dir die Scheiben anhörst, da ist ja ganz viel drin.
Sehr vielfältig, genau, ja.
Also das Lustigste, was ich in letzter Zeit gehört habe, ihr hört euch an wie Rainbow.
Ja, also weiß das ich jetzt auch
nun,
nicht.
Das finde ich nun gar nicht, ne?
Also wenn man euch irgendwie labeln müsste, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Einflüsse, dann ganz hätte genau. ich euch eher so als frühen Speed Metal eingeschätzt. Aber natürlich gibt es immer wieder mal so ein paar kleine Ausflüge in andere Richtungen irgendwie.
Wie ich ja sagte, die Einflüsse waren so vielfältig bei mir, ne? Und ich finde eben Van Halen und Aerosmith und ZZ Top und Molly Hatchet und Blackfoot Weltklasse, ne? Ich mag aber auch Exodus, Annihilator, Priest, Saxon, Motorhead, ne? Und alles, was drumherum ist. Ne? Also ich bin sehr breit aufgestellt und dann kriegst du halt eine Scheibe in der Hand, wieder die neue Blackfoot und dann sagst du, boah. Also wir haben ja auch immer dann gecovert, Good Morning von Blackfoot. Na, also ich will ja jetzt nicht alle Litanei von Bands aufzählen, ne? Aber dadurch... Und die anderen Musiker hatten natürlich auch ihre Faves, ne? Was man ja in einer Band dann durchaus zur Sprache bringt, nach dem Motto, ein geiler Riff. Und das ist, was Mel Butcher macht, ist in erster Linie riffbasierter Heavy Metal. Also es basiert immer Riffs, so verkaufe ich es auch. Ne? Keine Ballads, kein Bullshit, sondern auf die Glocke. Aber Speed Metal damals, wie klar, wir waren schnell, aber unter heutigem Gesichtspunkt waren wir auch lahm. Ne? So, dann haben wir überhaupt nicht einem Image einer Heavy-Metal-Band entsprochen. Wir hatten alle unsere Jobs. Ich bin mit kurzer Hose und Brille auf die Bühne gegangen. Ne? Und schwarzes Leder, Chains and Leather. Und das, ne? Image-mäßig gar nicht. Ja, wieso gehst du denn mit kurzer Hose? Und zwar vor Suicidal Tendencies und alle anderen bin ich. Oder vor Scott Ian von Anthrax. Also, ich bin Anfang der 80er mit kurzer Hose auf die Bühne gegangen. Und auch mit Brille und auch mit kurzen Haaren.
Wobei die Anthrax hatten ja immerhin die langen Haare, ne?
Richtig, so, gut. Punkt 1, ich muss ja auch Geld verdienen, jobmäßig. Ne? Hatte nur einen Job, wo ich auch mit Öffentlichkeit zu tun hatte. Und das war auch jetzt nicht mein Anspruch. Natürlich hätte ich gerne ausgesehen wie Bruce Dickinson bei Samson oder. Ne? Aber Helfort hatte auch kurze Haare, by the way.
Das stimmt, ja.
Ne? Und ich wollte nur sagen, kurze Hose, warum? Weil es eben damals die Scheinwerfer eine unheimliche Hitze erzeugt haben. Und wenn du Heavy Metal machst und Headbangs und rumtobst und dann unter Scheinwerfern, die dich rösten, ne? Ich hätte auch in Badehose gespielt, aber zumindest in kurze Hose. So, Brille? Ja, ohne Brille kann ich nicht sehen. Ist blöd.
So einfach, ne?
Und ich meine jetzt nochmal Geschichtsunterricht. Es gab die Band Budgie. Schon mal gehört?
Ja, die mit dem Piepvogel.
Ja, also Budgie, klar, wellensittig, ne? Aber ja. In den 70ern eine total angesagte Band. Und der Bandkopf, Burke Shelley, rest in peace übrigens, ist vor ein paar Monaten gestorben.
Stimmt, ja.
Brille. Und ja, ne? Ging also auch auf die Bühne mit Brille. Und weil der blind ist wie ein Maulwurf, ne? Ich habe ein Konzert von Budgie gesehen, da hat er die Brille abgezogen, hat die auf seinen Bassverstärker gelegt und da musste ein Roadie ihn bis zum Mikrofon nach vorne an die Bühne bringen.
Oha, das ist natürlich schon...
Ne? So, weil der blind war wie ein Maulwurf. Dann hat er sich natürlich vom Mikrofon nicht mehr wegbewegt ne? Und Budgie hat Weltklasse-Konzerte gegeben. Aber okay, und das, ich wollte halt nicht blind irgendwie über ein Kabel fallen. Ne? Damals gab es noch keine Sender oder irgendwas, sondern alles mit Kabel.
Ja.
Ne? Und ich wollte natürlich auch Feedback vom Publikum sehen.
Klar, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ne?
Naja, also das waren ganz profane Gründe, ne? Warum ich eben jetzt dem Klischee einer Heavy-Metal-Kapelle und die anderen halt auch, haben auch ihre Jobs gehabt. Ne? Also unser Schlagzeuger sah metalmäßig aus und der Sydney, der Gitarrist, sah auch metalmäßig aus. Also immerhin 50-50. Kennst du die Band Cheap Trick? USA?
Also vom Namen tatsächlich, wenn du jetzt mit Uwe sprechen würdest, also mit meinem Podcast-Kollegen, der würde die auf jeden Fall kennen.
Guckt einfach, by the way, guckt euch ein Foto von Cheap Trick an. Da ist auch so eine 2-und-2-Konstellation. Du hast 2 Büromenschen, sage ich mal, und 2, die so aussehen, wie sie aussehen müssen. Na, also heute geht alles. Na, und deshalb glaube ich auch, weil man so viele Sachen erlebt hat und heute ist es vollkommen egal als Musiker, wie du aussiehst, guck dir die Chart-Erfolge an von Clutch oder Against Machine oder wie sie alle heißen. Es spielt heute keine Rolle mehr, wie du aussiehst. Oder nicht mehr so wie damals.
Das ist eine steile These. Also ich finde schon, dass für mich so ein Dresscode beim Heavy Metal schon irgendwie dazugehört.
Aber ist, ja, das mag sein, das ist auch sicherlich noch so, aber es ist nicht zwingend abhängig von Erfolg. Also wenn du wirklich Magazine durchblätterst, und ich meine, nehmen wir mal jetzt Metallica oder so, die haben ja auch Wandlungen durchlebt.
Richtig. Ja, ja.
Überleg mal, Hetfield damals, Hetfield heute.
Mhm.
Ne? So. Und da gibt es genug Beispiele. Also wie gesagt, einfach nur mal blättern und gucken. Also wenn heute ein Musiker einen Bart hat, von mir aus auch eine Brille und kurze Haare und von mir aus auch einen dicken Bauch, ne, ist das nicht zwingend. Es gibt natürlich noch die Fans, die sagen, ihr müsst aussehen. Ne? Alle schwarze Lederklamotten, alle Walla Walla Mähne und yeah. Ne? Klar. Mhm. Aber es ist nicht schlimm. Auch, du kannst trotzdem auch Erfolg haben, wenn du ganz normal aussiehst. Ich meine, das ist nicht zuletzt auch durch Grunge passiert. Grunge war ja genau die Antithese sozusagen der Hair-Metal-Bands und so weiter, wo es sehr viel über die Optik ging, sondern nach dem Motto Holzfällerhemd, abgerissene Klamotten, egal.
Verhältnismäßig schlicht und eben genau das Gegenteil unglamourös, so, ne?
Du gehst mit Straßenklamotten auf die Bühne und spielst für die Leute, die da auch stehen mit Straßenklamotten. Und trotzdem super eine Zeit haben, ne? Ich habe das ja alles mitbekommen, Ende der 80er. Ne? Also wir sind, Mabucha ist gescheitert, Punkt 1 an der Thrash-Metal-Welle. Mhm. Ne? Und dann kam ja direkt auch dahinter Death-Metal, Black-Metal und so weiter. Und Grunge. Mhm. Und sowas ging ja vielen so. Ich habe jetzt beim WDR diese Doro-Dokumentation gesehen.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Ne? Also war hochgradig interessant, auch gerade geschichtsträchtig.
Fand ich
weil
auch.
Weil der Mel natürlich auch was zu erzählen hat. Ne?
Auf jeden Fall.
Und dann kommen sozusagen, und ich habe ja diese ganzen Phasen erlebt. Ne? Wie gesagt, vom Anfang mit, ich habe 74 angefangen auf Konzerte zu gehen. Ich habe Ozzy Osbourne mit Black Sabbath gesehen, noch 72, 73, 74. Die Purple und so weiter. Ne? Und die Anfänge von Bands, die dann groß wurden. Ich bin ja sehr viel auf Konzerte gegangen. Und zwar auch nicht nur in Deutschland. Oder Festivals, ob das jetzt Monsters of Rock oder Donington und wie es alles hieß. Ne? Und Wacken war ich 93 das erste Mal.
Hm.
Ich war in Schesel, wo sie die Bühne angesteckt haben. Rock in Schesel, gibt es auch, glaube ich, ein Lied von.
Das sagt mir jetzt nichts. Ach so, warte mal, das ist da, wo jetzt das Hurricane ist, ne?
In Schesel, ganz genau, genau. Ne? Da sollten 50 Bands spielen, 6 haben gespielt. Man hat versucht, das Programm zu strecken. War alles, was Rang und Namen hat, sollte da spielen. Und dann merkte das Publikum irgendwann, dass eben 2,5 Stunden Umbaupausen waren und dass da nur Bands von den untersten Plätzen im Willing auftraten. Und dann hieß es dann, ja, die sind nicht da, sie sind nicht da. Und dann hat man die Bühne abgefackelt. Ja? Also ich will nur sagen, ich habe halt wirklich alles mitgemacht, Gott sei Dank. Kann mich natürlich jetzt zurücklehnen und sagen, so Leute. Ja, ja, auf jeden Fall, so schließt sich der Kreis. Ich habe dann wieder Kontakt zu meinen Mitmusikern von damals aufgenommen, und zwar die noch da sind. Also Matt Butcher, warum ist Matt Butcher kaputt gegangen? Punkt 1, wegen mangels Erfolglosigkeit, weil wir auch die Platte nicht an den Start bekamen. Aber der entscheidende Faktor war, dass unser zweiter Gitarrist, der Sydney, einen Auslandsjob von seiner Firma Siemens in China bekommen hat. Für 6 Monate. So ein Auslandseinsatz, ne? Ja, also ruhte die Band ein halbes Jahr. Dann kommt er wieder und sagt, ich habe schon mit meinem Arbeitgeber gesprochen, ich gehe nochmal für ein Jahr darunter, weil ich habe ein Mädel kennengelernt. Und die werde ich heiraten.
Ah, oh Mann.
Das war's. Ciao Deutschland.
Jo.
So, also standen
und
wir anderen.
Weitermachen war keine Option.
Bitte?
Weitermachen mit wem anders war keine Option.
Ja, also bei uns hat er sich der Peewee beworben, aber als Bassist. Und
Muss ich den kennen, oder?
Rage.
Ach, okay, jo. Ja. Alles klar.
Ja, und wir hatten dann so ein paar Sachen, ein paar Leute ins Auge gefasst, aber, wie ich schon gerade sagte, die Szene lief so an Matt Butcher vorbei dann. Ne? Weil wir eben stiltechnisch zwischen vielen Stühlen saßen, plötzlich. Ne? Und dann haben wir ja auch ein halbes Jahr Pause machen müssen. Ja, und dann kriegst du gesagt, ich bin wieder weg, nach dem Motto, ja, machen wir zu dritt weiter. Ne? Und dann haben wir uns irgendwo gedacht, nee, also mit Mabucha Das hat keinen Sinn. Wir wollen jetzt keine Stiländerung vornehmen, ne? Sondern wir haben das gut gefunden, haben dann eben versucht, noch Leute zu bekommen. Hat nicht geklappt. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, Loud and Proud so ein Side-Projekt zu gründen, ne? Wo wir dann eben so mehr so Thin Lizzy, Blackfoot, ZZ Top, also mehr Richtung Hardrock gegangen sind. Das haben wir dann noch 2 Jahre gemacht. Dann hatte ich leider Gottes böse gesundheitliche Probleme, wo ich dann auch aufhören musste mit der Musik. Ja, und so ist das dann. Wir sind dann eigentlich so mehr oder weniger eigentlich im Unfrieden auseinandergegangen. Ne? Weil kam so alles zusammen.
Man hätte gern weitergemacht, meinst du? Und auch natürlich ein bisschen mehr gerne Anklang gefunden wahrscheinlich, meinst du jetzt?
Ja, oder? Weil wir waren, als wir diese Four Dials Only Stücke gemacht haben, waren wir technisch auf dem höchsten Niveau.
Ja? Das hört man auch.
Zwei Gitarren, wirklich. Und selbst wenn man sagt, ja, Harry, dein Gesang ist jetzt nicht so doll. Gut, dafür kann man nichts. Die Stimme ist nur, wie die Stimme ist. Natürlich wäre ich gerne Geoff Tate, Helford und Dickens in einer Person. Ne? Aber was ich immer dann anführe, lustigerweise hat mich noch jetzt in der Neubewertung hat überhaupt keiner gesagt, dass ich blöd singe oder nicht gut singe, sondern alles.
Würde ich auch nicht so sagen.
Hey, deine Stimme hat Wiedererkennungswert, so wie Udo. Ja. Bei Udo sagt man auch nicht, Udo, du kannst super singen. Nee. Aber du hörst, oder Klaus Meine, gleiches Spiel. Du hörst die Stimme und sagst, das ist doch Scorpions.
Das auch ist nur von der Stimme her. Schild, ne?
Ja. So, genau. Ne? Und ich habe dann immer gefragt, sag mir doch mal, vergleich doch mal meinen Gesang mit jemand anders. Ne? Also das, wo ich, weiß nicht, ob du den Neudi kennst,
ja,
das
ja.
war in Deutschland eigentlich eine genau. Größe.
Ja, so Süddeutschland.
Der sagte, du hörst, du hörst dich so ein bisschen an wie der Sänger von Razor, alte kanadische Band.
Nur nicht ganz so aggressiv wahrscheinlich, würde ich sagen.
Ja, aber so von der Stimmfarbe her, ne? Also ich fand meine Stimme ein bisschen ähnlich L.G. Ward von Tank. Aber das war jetzt so mein subjektives Empfinden.
Ja, okay.
Ne? So. Und wenn ich etwas ruhiger gesungen habe, ja, also ich sag ja, für die Stimme kann man nicht. Ich verstell ja meine Stimme auch nicht. Die wird weder hochgedreht, noch getriggert, noch gedubbelt, noch sonst was. Sondern ich singe halt so, was meine Stimme hergibt. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin starker Raucher. War ich immer. Ne? Und jetzt fange ich ja nochmal an, beziehungsweise ich stelle mich jetzt nochmal auf die Bühne mit meinen Jungs.
Da bin ich auch echt gespannt. Jetzt hast du ja hier schon gesagt, mit deiner Stimme und dem ganzen Drumherum.
Wir proben ja.
Da bin ich dann echt gespannt, wie es heute dann klingt.
Ich sage immer, 210.000 Zigaretten später. Ja, weil man so ungefähr sagt, eine Schachtel am Tag, 30 Jahre, kommst du auf ziemlich genau 210.000. Ja? Also man kann sich vielleicht vorstellen, also nur nochmal, wie ging es weiter? Also ich hatte auf einmal hier Verträge liegen, Veröffentlichungen ne? Und bin zu unserem, ich habe dann mit unserem alten Schlagzeuger Kontakt aufgenommen.
So, und wenn ihr da draußen jetzt erfahren möchtet, wie es dann bei Matt Butcher weiterging, also alles zur Reunion, wer dabei ist, wo sie stattfindet, wie es überhaupt dazu kam, dann hört am besten auch in Teil 2 rein. Wir machen hier für heute erstmal einen Schlussstrich, damit die Folge hier nicht in Überlänge ausartet. Und in ein paar Tagen geht dann Teil 2 online, wie gesagt, mit allen Infos zur Reunion. Ich fand auf jeden Fall die Folge heute sehr interessant, mega viele Infos und die ganzen Hintergrundgeschichten mal zu hören. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei Matt Butcher reinhört. Denkt dran, auch mal in unsere anderen Folgen reinzuhören. Schaut auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei und lasst ein Follow da. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und mit dieser kleinen Hausaufgabe entlasse ich euch dann für heute aus dieser Folge Secrets of Steel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.